Ich komme gleich zum Thema. Im Augenblick erinnere ich mich gerade. 1948, die Welt erholte sich vom Zweiten Weltkrieg. In der Schweiz fand ein Kongress für Weltevangelisation auf dem Beatenberg statt. Aus diesem Kongress kehrte ein Landtagsabgeordneter aus Saskatchewan, Kanada, zurück, traf sich mit seinem Freund John Paschauer und erzählte ihm von dem Kongress. Jugend für Christus suchte 200 Teams, die von Amerika nach Europa für den Sommer zum Evangelisieren kamen. Vor allem Leute, die der Sprachen mächtig waren. Da sagte dieser Bruder John, du musst dorthin. Du sprichst Deutsch, musst dorthin. Er bestieg ein Schiff, ließ seine junge Familie zurück und verbrachte den Sommer hier in Evangelisation. Ich kann mich entsinnen, wie er Details von der Welt hier dann so dicht nach dem Krieg erzählte. Und in ihm wuchs der Gedanke von Bibelschularbeit. Er hatte bereits in Kanada eine Schule gegründet und da wurde dieser Gedanke geboren, hier rüber zu kommen und mit Bibelschularbeit anzufangen. Was dann 6 Jahre später mit der Anreise und dann paar Jahre später dann mit der Gründung von der Bibelschule Bergstraße und dann die Bibelschule Brake, die dann erst in Kalka war, stattfand. Und kurz nachdem er hier ankam, rückte ein zweiter Kanadier nach, namens Ernie Klassen. Und die zwei haben hier zusammen mit Heinz Weber sehr viel getan. Ich stand hier vorne und dachte, als wir diesen Männerchor hörten, was gebe ich, wenn John Paschauer und Ernie Klassen zusammen mit ihrem Kollegen Heinz hier diesen Saal betreten könnten heute und dieses Haus voller Männer sehen, die diese Lieder singen. Gottes Hand, wie er Regie führte, wie es dazu gekommen ist, nur ein kleiner Stein aus einer langen Geschichte von dem, was Gott tut. Aber wir sind beim Druck, meine Herren. Auf die Frage, wohin mit Druck, gibt es gute, unfromme Teilantworten. Du brauchst nicht unbedingt einen Seelsorger, damit ich nichts Falsches sage. Guter Rat von weisen, geistlich gesinnten Glaubensgenossen ist immer gut. Und direkt zu Jesus mit Druck im Gebet gehen, ist sehr richtig und wichtig. Das ist übrigens in allen Lebenslagen immer so. Aber guck mal, was dir schon schöpfungsmäßig und überhaupt gegeben worden ist, um mit Druck umzugehen. Zum Beispiel gesunder Menschenverstand. Und wenn der dir im entscheidenden Augenblick abhanden gekommen ist, bitte einen vernünftigen Freund, der dich kennt, um Hilfe mit dem Druck fertig zu werden. Was ich meine, illustriere ich kurz aus meinem eigenen Leben. Ich habe gelernt, Schweres am Morgen bei voller Kraft anzugehen. Das schwere Gespräch, das unangenehme Telefonat, Dinge, die mir Druck machen, bloß nicht gerade vorm zu Bett gehen, die anpacken, sonst brauche ich nicht mehr ins Bett. Ich habe gelernt, meine Herren, Druck mit meiner Frau zu besprechen. Keiner kennt mich besser und keiner meint es so gut mit mir und ist auch billiger als zum Psychologen. Ich habe gelernt, beim Joggen Stress abzubauen. Das ersetzt keineswegs Gebet. Aber hilft, mir wenigstens. Lassen wir es mit diesen wenigen Beispielen genügen, dass, und ich ermutige dich, versuch es doch durch Überlegen, Wege zu finden, mit Druck umzugehen. Ich kenne gläubige Leute, die vom ungläubigen Psychologen gute Hilfe für den Umgang mit Druck bekommen zu haben. Ich glaube, das wäre einem solchen auch durchaus möglich, mir den Rat zu geben, den ich ihm selber jetzt gegeben habe in den Punkten, die ich nannte. Übrigens, das Predigerbuch der Bibel gibt uns viele praktische Weisheiten aus dem Leben und fürs Leben. Zum Beispiel Eisen, und jetzt können wir schon mal die Stellenliste einschalten. Wer sich die vielleicht notieren will, ich werde sie nicht immer nennen, aber die Texte, die hier jetzt erscheinen werden, die kommen alle dran und dann könnt ihr nach Hause. Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mann den anderen. Männertage sind gut. Männerfreundschaften brauchen wir. Ich habe überlegt, bevor ich das Thema wählte, ob ich nicht vielleicht den ganzen Tag hier nur über David und Jonathan, diese Männerfreundschaft, rede. Und wie der eine den anderen in der Not stärkte, seine Hand in Gott stärkte. Übrigens bin ich schon bei dem Gründer dieser Schule gewesen, John Paschauer. Der lernte auf der Bibelschule damals, als er selber Student war, einen Mann namens Ken Robbins lernte ihn Ken Robbins kennen. So. Ich habe über Mittag geschlafen, ich sollte das hinkriegen jetzt. Und die zwei wurden Freunde fürs Leben. Ich kannte den Mann lange nicht, aber ich habe immer John erzählen hören von Briefen, die er von Ken hatte. Und in ihren alten Jahren, wenn sie dann miteinander schrieben, dann haben sie ihre Briefe immer geschlossen mit dem Satz, let's finish well. Wollen wir den Lauf gut vollenden. Was sind die beiden sich gegenseitig zum Segen geworden? Eisen schärft Eisen. Oder der Weg des Narren ist richtig in seinen Augen, aber ein Weiser hört auf guten Rat. Das steht in dem Predigerbuch, das von Salomo geschrieben wurde, den der Heilige Geist führte, so dass was wir hier in diesem Predigerbuch haben, das inspirierte Wort Gottes ist. Ein Weiser hört auf guten Rat. Ich sage es noch einmal, wir brauchen einander. Übrigens, hast du die Kapazität, auf guten Rat zu hören, selbst wenn sie von deiner Frau kommt, die dir vielleicht beim Fahren sagt, Schatz, wir hätten an der letzten Ampel links abbiegen müssen. Ich habe schon von erstaunlich viel Frommen gehört, von denen man sagt, die lassen sich nichts sagen. Das ist nicht gut. Irgendwie meinen sie, das muss irgendwie direkt von Gott kommen, sonst gilt's nicht. Wir brauchen einander. Und wenn wir richtig liegen, sind wir Leute, die auch Rat von anderen annehmen. So kann man Druck abbauen. Wichtig ist es, die Basis anzuerkennen, von der das Predigerbuch lehrt, dass uns lehrt, das Leben richtig zu gestalten. Und dies ist die Basis. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Wenn der Druck steigt, brauchen wir Weisheit, Gottesfurcht. Leute, wir reden nicht mit Gott auf gleicher Augenhöhe, nicht mit dem lebendigen, heiligen, allmächtigen Gott. Ihn müssen wir in Ehrfurcht anerkennen. Das ist der richtige Ausgangspunkt für alles im Leben. Die Weisheit, die aus der Gottesfurcht heraus wächst. Und dann sagt der Prediger in meinem Lieblingsvers: Mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Du sollst dein Herz behüten. Ja, wie macht man das? Ich denke, wenn man viel in diesem Buch liest und sich damit beschäftigt, wenn man viel mit dem Herrn redet, direkt im Gebet. Vielleicht musst du dir die Frage stellen, was lese ich dann so? Was gucke ich im Fernsehen oder Internet? Mit welchen Freunden verkehre ich? Das sind alles Möglichkeiten, um das Herz in Gefahr zu bringen. In deinem privatesten Innern gilt es, auf der Hut zu sein. Bitterkeit und Selbstsucht, sexuelle Unreinheit dürfen hier keinen Raum gewinnen. Rechte Gottesfurcht und ein behütetes Herz, ein Herz, das du behütest, wünsche ich dir. Hier ist ein guter Tipp, hier ist ein guter Rat von mir. Nimmst du Rat an? Hast jetzt keine Wahl nach dieser Sprüche. Mach's wie Billy Graham. Ich meine nicht mit dem Predigen. Das kriegen wir so leicht nicht hin. Er pflegte jeden Tag ein Kapitel aus den Sprüchen zu lesen. Und da sind genau genug für den längsten Monat. Das hat er über Jahre gemacht. Ich sagte schon, zum Herrn gehen ist immer richtig. Aber manchmal ist der Druck so stark und unsere Fixierung darauf auch, dass wir für Gottes Reden taub sind. Hier ein Beispiel aus der Geschichte Israels. Als Moses das versklavte Volk aus Ägypten herausführen wollte und ihnen sagt, was Gott ihm gesagt hatte und wie das vonstatten gehen sollte, dann sind sie erstmal alle happy gewesen und haben angebetet und sich gefreut darüber. Aber die Dinge kamen dann anders und wurden erst schlimmer, bevor die Rettung kam. Und sie verloren den Mut dort, während sie die Sklavenarbeit verrichteten in Ägypten. Dann hat Gott ihnen versichert, dass sich seine Pläne nicht geändert hatten. Es geht nach wie vor raus aus Ägypten und rein ins verheißene Land. Und mit dieser guten Botschaft, so lesen wir in 2. Mose 6, eilte Mose zurück zum Volk. Er konnte sie wirklich ermutigen und hat ihnen dieses gesagt. Aber dann lesen wir in Vers 6, nachdem er dich sagte, ich bin der Herr, dein Gott, ich werde euch aus den Lasten Ägyptens führen und so weiter, listet das alles auf, werde euch reinbringen in das Land. Vers 9, und Mose sagte dies den Kindern Israels, aber sie hörten nicht auf ihn vor Missmut und harter Arbeit. Ihre Lebenssituation war so und ihre innere Einstellung war so, dass sie die gute Botschaft von Gott gar nicht hörten. Ich denke, uns geht es vielleicht auch manchmal so. Dann ist unsere Situation so schwierig und unsere innere Haltung ist vielleicht mit dem Wort Missmut zu kennzeichnen, dass wir kein Ohr für Gott haben. Und obwohl er gute Nachricht für uns hat, hören wir sie nicht. Wir stehen uns selber auf der Leitung. Zum guten Umgang mit Druck gehört auch, dass wir der Realität ins Gesicht sehen und gegebenenfalls eigene Fehlwege geben und entsprechend handeln. Da sollten wir es so machen wie der verlorene Sohn im Schweinestall. Erinnert euch an diese Geschichte? Natürlich kennt er die. Der hat ja, unzufrieden wie er war, sich das Erbe im Voraus ausbezahlen lassen und dann nichts wie ab in die Ferne und das Leben genießen. In Saus und Braus. Und er hatte auch gleich viele Freunde. Aber leider ging ihm das Geld aus. Und dann war es schlimm um ihn bestellt. Die Freunde verließen ihn. Und wir finden ihn dann im Schweinestall, wo er den Schweinen etwas vom Futtertrog stiehlt, um am Leben zu bleiben.
Und dann heißt es in Lukas 15, Vers 17, er kam aber zu sich selbst und sprach, wie viel Tagelöhner hat mein Vater, die Brot im Überfluss haben, aber ich verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Wenn der Druck so schlimm ist, Druck, den wir selber verursacht haben, dann sollten wir es dem verlorenen Sohn nachmachen, innehalten, zu uns kommen, recht überlegen und dann in die Tat umsetzen, zurückkehren zum Vater. Das Beispiel, das ich jetzt erzähle, ist von einer Person, die ich sehr gut kenne. Ihr Leben geplagt von Krankheit, Geldnot, Sorge um Kinder, Einsamkeit. Sie betet zu Gott, sie bittet Familie und Freunde um Gebetsunterstützung, aber zeigt keine Bereitschaft, eigene Fehlwege zu verlassen. Wechselnde Partnerschaften, Bitterkeit gegen Gott. Ihre Verwandten hören manchmal den Satz, ich hasse Gott. Und im nächsten Satz vielleicht betet mit für Verstrickung in New Age und pantheistischem Gedankengut, das im Internet grassiert. Kein Gemeindeleben. Also das alles können wir nicht so miteinander vereinen. Wir müssen es machen wie der verlorene Sohn. Ich sage es mal so, wir können nicht im fernen Lande bleiben und gleichzeitig die Wärme und Geborgenheit des Vaterhauses genießen. Es gilt, in uns zu schlagen, umzukehren und zurückzukommen. Vielleicht rede ich mit jemandem heute, der allerlei Druck empfindet, vielleicht auch so halbwegs es mit Gott wagt, aber nicht bereit ist, anerkannt Schlechtes, anerkannt Sündiges zu lassen und hofft irgendwie auf dem eigenen Weg, den man sich zurückbastelt, selber befreit zu werden aus dem Ganzen. Nein, wir sollten vom verlorenen Sohn lernen und zurückkehren ins Vaterhaus. Jetzt will ich ein bisschen was sagen über Prioritäten setzen im Leben. Prioritäten setzen, wenn der Druck da ist, wenn das Leben übervoll ist. Bevor ich die Bibel diesbezüglich frage, möchte ich ein persönliches Beispiel nennen. Als ich mit 36 Jahren hier Schulleiter wurde, meine Frau war mit unserem vierten Kind schwanger, der Älteste war noch nicht in der Schule, wir haben es geschafft, wir haben es auf vier Kinder in 6 Jahren gebracht und in der Zeit wurde ich hier Schulleiter, ich hatte von allen Lehrern in der Zeit gerade am meisten Unterricht und bekam diese Aufgabe dazu. Das waren einerseits happige Jahre. Da habe ich meiner Frau gesagt, guck mal, obwohl Außendienst jetzt stark zu meiner Aufgabe gehört, ich werde nur an 2 Wochenenden im Monat weg sein, sonst bin ich zu Hause. Es gab ihr bei den vielen Dingen, die zu tun waren, auch etwas Ermutigung, dass ich stärker noch dabei sein würde und dass sie sich darauf verlassen konnte. Ich rede von Prioritäten setzen. Und da fällt mir natürlich das Wort ein, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch dieses alles hinzufügen. Wir müssen dem Wichtigsten den größten Raum in unserem Leben geben. Und wenn wir hier vom Reich Gottes reden, dann will ich ganz deutlich sagen, Reich Gottes beginnt nicht für den Prediger oder auch für einen anderen beim Verlassen der Wohnung. Reich Gottes fängt zu Hause an und schließt das ein. Einer, der mir sehr gut gefällt in dieser Sache, ist der junge König Salomo, gerade als er König wurde. Das ist ein Text, der beginnt so: Salomo aber liebte den Herrn. Und er stellte das unter Beweis, indem er ein ganz großes Opfer brachte. 1000 Brandopfer brachte er. Kurz darauf erschien Gott ihm in einem Traum und sagte: Bitte, was ich dir geben soll. Und er hat sich vieles überlegt. Er hat sich an seine große Aufgabe erinnert, die er von Gott bekommen hatte. Und dann bat er nicht um langes Leben oder Sieg im Krieg oder irgendwelche Äußerlichkeiten, sondern: So gib du deinem Knecht ein verständiges Herz, dass er dein Volk zu richten versteht und unterscheiden kann, was gut und böse ist. Prioritäten setzen. Das Wichtigste an wichtigster Stelle, an erster Stelle haben. Und der Text schließt so: Und es war dem Herrn wohlgefällig, dass Salomo um dies bat. Leider hat er zwar gut angefangen, aber nicht gut aufgehört, nicht gut vollendet. Im Neuen Testament schlägt Paulus in die gleiche Kerbe. Er lehrt uns, für bleibende Werte zu leben, nicht für das, was hier auf Erden zurückgelassen werden muss. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Ich komme gleich darauf, aber mir fällt gerade ein, wir hatten den Paulus heute Morgen schon dran, mit seinen Gebeten, die Gott nicht erhört hat. Er bat Gott, sein Dorn fürs Fleisch zu nehmen, und der Herr hat es nicht getan. Und dann heißt es aber im nächsten Vers: Er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängste um Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. In Druck erfährt er die Hilfe Gottes ganz anders, als was er es erwartet hatte. Er wollte, dass Gott diese Umstände ändert, den Dorn fürs Fleisch von ihm nimmt. Und dann lässt Gott die Umstände unverändert, aber gibt ihm Gnade, die zu tragen. Und wenn der Druck steigt, so ist die Portion von Gnade, die Gott ihm gibt, größer geworden. Lass dir an meiner Gnade genügen. Liebe Freunde, sehr oft wird es im Leben so kommen, dass Gott die Umstände nicht ändert. Der Lohn wird nicht erhöht. Der Krebs geht nicht weg. Aber in allen Lebenslagen reicht die Gnade Gottes. Und das kann für uns in Situationen von Druck eine große Hilfe sein. Ich bete jetzt in besonderer Weise für 3 gleichaltrige Freunde verstreut in Kanada. Sie leben nicht mehr mit ihren Frauen. Die sind alle in Pflegeheimen. Und wenn sie sie besuchen, täglich oder wöchentlich, dann erkennen die Frauen den Mann nicht mehr. Alzheimers. Über Jahre. Das ist ein Druck, der nicht weggeht. Gott lässt solche Situationen zu. Aber sei dir sicher, nimm das mit aus diesem Männertag und aus dem Wort Gottes. Lass dir an seiner Gnade genügen. Das hätte heute Morgen noch gut reingepasst. Ich bin jetzt drauf gestolpert, jetzt kehren wir zurück zu Prioritäten. Aber vergiss das nicht. Du hast ja die Stelle da. Übrigens, jetzt verstehe ich auch besser, was Jakobus über Druck schreibt, wenn er sagt, nehmt es für lauter Freude, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr mancherlei Prüfungen zu bestehen habt. Das ist ein Grund zur Freude nach dem Jakobus, weil wir darin in diesen schweren Situationen in besonderer Weise die Gnade Gottes erfahren. Aber wir kehren zurück zu Prioritäten, das wollte ich ja sagen. Die Bibel vermittelt uns eine ganzheitliche Schau für Zeit und Ewigkeit. All das ist das Leben. Sie sagt uns, was in aller Welt wirklich wichtig ist. Und das ist dies, was noch in dem Augenblick, wenn wir an der Schwelle zur Ewigkeit stehen, das Erdenleben ist hinter uns, wir werden bald unserem Schöpfer Gott begegnen, was in diesem Augenblick noch wichtig ist, das ist das, was wirklich bleibenden Wert hat. Was dann noch zählt, das ist von größter Bedeutung. Wir machen uns viel unnötigen Druck, wenn wir die Prioritäten nicht richtig setzen. Vor ein paar Wochen am Sonntag fuhren meine Nichte und ihr Mann zum Gottesdienst, wie das jeden Sonntag tun, über schneebedeckten Pisten in Saskatchewan. Es weht ein starker Wind, es kommt ein Auto von der Seite und es knallt ganz laut. Und beide Autos total kaputt. Also, dass meine Nichte nicht gestorben ist, das Auto hat gerade zwischen den Türen hinter und vor der Tür diese Verstrebung getroffen. Ein paar Zentimeter weiter nach vorne und sie wäre wahrscheinlich nicht hier. Solche Augenblicke können sehr heilsam sein, wenn es darum geht, zu erleben, zu überlegen, was wirklich zählt. Und ich wünsche mir sehr, liebe Freunde, dass wir für das leben, was bleibenden Wert hat. Nach einem langen Tag irgendwo in Russland während des Zweiten Weltkriegs ist ein Sanitäter dabei, die Leichen gefallener deutscher Soldaten aufzulesen, auf einen Leichenwagen zu legen, damit sie bestattet werden. Und während er dabei ist, hört er plötzlich ein Stöhnen unter den Leichen. Er kümmert sich darum, da lebt noch einer. Sowohl der Sanitäter als auch dieser noch Lebende sind gläubige Menschen, erfahren wir später. Er kommt in ein Feldlazarett und gesundet und kehrt zurück nach dem Lipperland, nach Brake bei Lemgo, wo er seine Familie hatte, wo er eine kleine Fabrik besaß und wo er auf dem Eickermannsberg einen Obstgarten hatte. Und sehr oft sind er und seine Frau hier den Eickermannsberg hochgefahren, gelaufen, wie ihr heute gefahren seid. Die haben sich hier in ihrem Garten auf eine Parkbank gesetzt, voller Dankbarkeit, dass Gott ihnen das Leben bewahrt hat und haben das, was sie hatten, Gott geweiht. Die Erfahrungen des Lebens waren so, dass sie für das, was richtig wichtig ist, leben wollten, auch mit ihrem Besitz. Und als ihre Tochter dann nach Kalka ging in die Bibelschule und der Vater übrigens dann verstarb, die Tochter wollte nach Japan in die Mission gehen. Sie hat mit ihrer Mutter und mit ihrem Bruder gesprochen, dass sie ihr Teil vom Erbe der Schule vermachen wollte. Und John Parshaw, wie er nun mal einen trockenen Humor hatte, redet mit allen Konferenzgästen da und sagt, ihr seht, dieses Haus ist zu eng, wir müssen was machen. Wenn jemand ein Grundstück hat, das er uns schenken möchte, nehmen wir gern an. Und wir sind jetzt auf diesem Grundstück, das dem Herrn Bunte gehörte,
das er uns schenkte. In schweren Stunden hatte er wichtige Entscheidungen getroffen. Wollen wir von uns aus Prioritäten setzen, so dass wir leben für das, was wirklich zählt. Jetzt denke ich, möchte ich, ich habe noch zwei Dinge vor mit euch. Und das eine ist, dass wir den Elia nicht dort unterm Ginsterstrauch liegen lassen bis zum nächsten Männertag. Ne? Er hatte ja gehört von der Königin, in 24 Stunden bist du tot. Obwohl er sonst mit Gefahren und Ängsten umgehen konnte, ist bei ihm ganz anders. Und da ist er ab und davon, hat sein Land verlassen und lief und lief und lief. Er konnte nicht mehr. Er war müde, er war entmutigt, hatte vielleicht falsche Vorstellungen, war an sich selber enttäuscht und in anderen. Und da liegt er dort und sagt, ich bin nicht besser als meine Väter, lass mich sterben. Er hat sich nicht aufgerappelt, aber Gott hat ihn wiederhergestellt. Und ich freue mich jedes Jahr, wenn ich beim Unterricht im Könige zu diesem Text komme. Natürlich habe ich da ganz junge, frische Leute, die noch voll Kraft strotzen vor mir. Die kennen das vielleicht noch nicht, aber ich hoffe, dass sie das dann behalten und vielleicht in späteren Zeiten gebrauchen können. Da sehen wir, wie Gott diesen Mann aufrichtet. Das geht erstmal so, dass der Herr ihn schlafen und essen lässt. Ja, da ist wahrscheinlich ein Engel, der ihn dort versorgt mit Brot auf heißen Steinen gebacken und Wasser. Dann isst er und schläft und schläft noch einmal. Und was er dort an Kraft zu sich nimmt von diesen Mahlzeiten, ist genug, dass er 40 Tage davon vorwärts gehen kann. Aber das Erste, was wir uns merken, Gott lässt ihn essen und schlafen. Liebe Freunde, egal wie geistlich gesonnen wir sind und eifrig für den Herrn, Pausen brauchen wir, schlafen müssen wir, essen auch. Und hier gilt es, mit Vernunft vorzugehen. Und Gott in seiner Gnade lässt diesen Mann schlafen. So gesundet er zunächst mal. Wir müssen vorsichtig sein, dass wir das Rad nicht überdrehen. Und was mir hier gefällt, als der Engel des Herrn zu ihm kommt, das ist keine Moralpredigt, keine Bußrufe. Vielmehr, wie der Psalm sagt, Gott denkt daran, dass wir Staub sind. Bloß wir vergessen das zu oft. Und dann hatte ich ja heute Morgen gesagt, dass Elia dort meint, ich allein bin übrig gelassen. Und in Vers 18 in jenem Text heißt es, da sind noch 7000 im Lande, die Knie nicht vor dem Baal, den ich heute Morgen beschrieb, gebeugt haben. Er war nicht allein. Er war von seiner Haltung allein und hatte sich vielleicht auch abgegrenzt von anderen. Und jetzt sagt Gott, nein, nein, da sind noch andere da, die so glauben wie dir, wie du. Wir brauchen einander. Sehr wollen wir doch füreinander da sein. 1963, ich kehrte von New York zurück nach Saskatchewan, wo ich groß geworden bin, zur Farm meines Vaters. Ich hatte gerade einen Kandidatenkurs einer Mission durchlaufen und in wenigen Monaten war ich auf dem Schiff und unterwegs nach Deutschland, was nun meine zweite Heimat geworden ist. Ich komme nach Hause zur Farm, da ist alles dunkel, ich betrete das Haus, das ist mitten im Winter, warte, kommt keiner, ich gehe ins Bett. Bald bellt der Hund, das Auto kommt und da ist meine Familie wieder da. Mein Stiefbruder kommt auf das Zimmer, wo ich war, wir hatten uns seit Monaten nicht gesehen und bedeutete mir, dass mein Vater mich sprechen wollte. Ich komme runter in die Küche und treffe meinen Vater an, dort so entmutigt, wie ich ihn noch nie gesehen hatte. Die zweite Ehe ging aber auch wirklich nicht gut. Meine Mutter war gestorben. Geldnot hatte er. Meine Stiefmutter hatte große Nervenschwierigkeiten. Er hatte sie auch gerade ins Krankenhaus gebracht.
Dann unterwegs wurde er noch von der Polizei angehalten, weil das Rücklicht nicht brannte. Und es passte alles zusammen. Und ich treffe ihn dann an, wir hatten uns 6 Monate nicht gesehen. Und wir stehen da und reden miteinander. Ein paar Stunden. Und dann habe ich etwas getan, was ich noch nie getan hatte. Ich war ja jung, 21 Jahre alt. Mein Vater ein strenger Mennonit. Und da sagte ich, das ist schlimm, Vater, was du durchmachen musst jetzt, aber können wir nicht miteinander dafür beten? Und er war einverstanden. Und dann beteten wir. Er in deutscher Sprache, ich in englischer Sprache. Und wir gingen ins Bett. Am nächsten Morgen im Kuhstall beim Melken kommt er auf mich zu und sagt, Junge, es hat sich in der Nacht nichts geändert, das weiß ich. Aber ich bin noch nie, seitdem diese Probleme anfingen, so erleichtert ins Bett gegangen wie gestern. Was war passiert? Ein Bruder, in diesem Fall sein Sohn, hatte zugehört und gemeinsam haben wir die Sache vor Gott gebracht. Wir brauchen einander. So wie Elia hier von Gott auf seine Glaubensgeschwister aufmerksam gemacht wird. Und dann stellt Gott ihm eine sehr ernste Frage. Er fragt ihn einmal in Vers 9, was willst du hier, Elia, weit weg von deinem Dienstort, was willst du hier? Und ein bisschen später, 40 Tage später, dort 500 Kilometer weiter südlich am Sinai, da fragt er ihn noch einmal, was willst du hier, Elia? Und dann kommt das wie ein Redeschwall von dem Elia, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht und ich allein bin übrig geblieben. Und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Mit dieser Frage holt ihn Gott zurück. Er ist dabei, davon zu laufen. Aber Gott lässt ihn nicht so laufen. Und mit der Frage gibt ihm auch die Möglichkeit, dass er seinem Herzen Luft macht. Und das tut er in dem Text 2-mal. Und Gott hörte zu. Ist das nicht wunderbar, wie Gott mit uns umgeht, wenn wir nicht mehr können? Und dann offenbart er sich dem Elia. Er ist dort oben in den Bergen, ist in einer Höhle und Gott sagt ihm, dass er vor die Höhle treten soll. Und da ging der Herr vorüber. Wie, weiß ich nicht. Und da kommt ein starker Wind. Aber der Herr war nicht im Winde. Und dann kommt ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und dann kommt ein Feuer, wahrscheinlich Blitz. Aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kommt die Stimme eines sanften Säuselns. Dort oben auf dem Berge, nachdem er diese Brise spürte, hörte er das Reden Gottes, was er brauchte, was er dringend brauchte, war diese Begegnung mit Gott. Er offenbart sich ihm und redet mit ihm und hört ihm zu. Es gibt Situationen, liebe Freunde, wenn der Druck so steigt und wir aus dem Rhythmus rausgekommen sind, vielleicht auch von unserer inneren Haltung her uns von Gott distanziert haben, dass wir nichts dringender brauchen als eine Begegnung mit Gott. Vielleicht ist dieser Männertag so eine Begegnung mit Gott für dich. Ein Gespräch und ein Gebet mit deinem Bruder. Ein Wort, das von der Kanzel gesagt worden ist im Seminar. Das Erleben dieser Lieder. Nachdem wir das erste Lied hörten heute Morgen, sagte ich zu meinen Kollegen hier vorne, jetzt können wir nach Hause gehen. Wenn wir das Lied verinnerlichen, was ist das, ein Reden Gottes? Oder vielleicht wird das heute Abend passieren oder morgen, wenn du zu Hause bist, in der Stille und du das verarbeitest, aufnimmst noch einmal und mit Jesus selber redest. Wie wir es hier sehen, Gott begegnet Elia und offenbart sich ihm. Er bekommt eine neue Schau für Gott. Heute Morgen haben wir aus dem Buch von Peter Strauch gelesen, wie es ihm zu viel wurde und er dann nicht weiter konnte, sich verschloss vor Leuten, die ihm helfen wollten. Wisst ihr, wie es dann weitergeht auf Seite 208 in dem Buch? Da entschließt er sich, sich zurückzuziehen, fährt nach Holland alleine und verbringt dort einige Zeit, macht lange Spaziergänge, redet mit Gott, betet, schreibt sich eine Liste auf von Dingen, die ihm dort aufgehen, die hat er auch dann angeführt. Und in dieser Abgeschiedenheit, kein Telefon, kein Druck, Zeit zum Reden mit Gott, da fasst er neu Fuß. Wie das ja bei ihm nicht anders sein kann, entstehen dort zwei Lieder. Und wenn wir das Lied singen, Jesus, wir sehen auf dich, dann weiß, dass das dort in Holland in dieser Zeit entstanden ist. Wie Peter Strauch durch die Gnade Gottes wiederhergestellt wurde, als er nicht mehr konnte. Ja, das sind Dinge, die wir so einmal von Elia in diesem Text lernen. Gott gab ihm dann auch einen neuen Auftrag, der wird genau ausgeführt. Er sollte drei verschiedene Leute salben zum Dienst. Gott stellt ihn nicht auf Bewährung, sondern vertraut ihm Großes an. Lasst mich ein paar Verse noch lesen von dem, den wir am allermeisten hören wollen. Auch wie Peter Strauchs Lied sagt, Jesus, wir hören auf dich. Und zwar aus dem Matthäus 11, die Verse 28 bis 30. Sie gehören zu den berühmtesten Worten, die wir schriftlich von Jesus haben. Und sie lauten so: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das passt doch zum steigenden Druck, oder? Wir sollen zu Jesus kommen. Da wird es direkt gesagt, das Allerbeste. Wir sollen zu ihm kommen, weil er sanftmütig ist. Da triffst du keinen stolzen Besserwisser an, der dir den Kopf wäscht und große Töne spuckt. Nein, sanft geht er mit uns um. Und von Herzen demütig. Ein anderes Mal sagt Jesus, ich bin unter euch wie der Dienende, der Sohn Gottes. In Demut und Sanftmut lädt uns ein zu sich. Und was bietet er, wenn wir zu ihm kommen? Erquickung und Seelenruhe. Ruhe für die Seele, innere Erfrischung, frische Kraft und ein zur Ruhe gekommenes Herz. Und mehr als das, er will dich schulen, lehren, mit Druck umgehen. Aber dazu müssen wir sein Joch aufnehmen, das Leben aus seiner Warte begreifen und nach seiner Weise leben. Dies ist keine Energiespritze für die nächste Runde, sondern dies ist ein neues Leben und dafür brauchst du sein Joch. Jawohl, Joch. Jetzt gilt es, mit ihm zu sein. Hey, was sollte daran so schwer sein? Kennst du einen besseren Jochpartner als Jesus? Ich meine, dieses Joch kann man so verstehen, das ist seine Wahrheit. Du kannst dir nicht das Leben und auch ihn so zurechtlegen, wie du willst. Du musst zu ihm kommen, ihn nehmen für den, der er ist und das Leben nach seiner Weise führen, nach seinen Richtlinien führen. Und wenn wir so als Jünger Jesu durchs Leben gehen, wenn wir so zu ihm kommen und mit ihm gehen, dann werden wir mit dem Druck zurechtkommen können. Vielleicht solltest du gerade mit diesem Text heute Abend oder morgen früh zu Jesus kommen, das Leben und den Druck mit ihm besprechen. Und vielleicht wird das, was nach diesem Männertag kommt, wenn du so die Gegenwart des Herrn suchst und so mit ihm sprichst und diese Einladung annimmst, wird das noch das Wertvollste vom Ganzen sein. Amen.